Caterina Valente von 1960. Die Mexikaner mit ihrem Tequila, den sie da so locker besingt. Ja, wir gehen wieder zurück zu Vorläufern des deutschen Faschismus, des Nationalsozialismus. Walter Flex hatten wir uns eben angehört, auch mit seinen Äußerungen, mit seinen Texten. Wir hatten in der letzten Sendung schon mal kurz angedeutet, ein auch viel gelobter Mensch, nämlich Max von Baden, sozusagen der letzte Ministerpräsident und oder Kanzler hieß das damals, unter der Monarchie noch, der dann mit die Monarchie abschaffte, weil er versuchte so natürlich das Reich zu retten am Ende des Ersten Weltkriegs. Max von Baden gilt so eben als dieser Einführer der Demokratie. Wir sind das letzte Mal schon eingegangen auf seinen ethischen Imperialismus, den er dann propagierte und verkündete, also die sozusagen die Verkleidung des Imperialismus mit ethischen Maximen und Vorwänden. Auch das heute wieder durchaus üblich, ob jetzt beim Überfall auf Jugoslawien oder beim Krieg, bei den Kriegen im Nahen und Mittleren Osten, Irak, Syrien, in Afghanistan, immer geht es darum, dass wir und unsere Verbündeten doch die Menschenrechte und die Frauenrechte schützen müssen, dahin bringen müssen, also ganz ethische, edle Motive haben. Aber es wurden 2002 war das, glaube ich, von Max von Baden auch nochmal Briefe entdeckt, und zwar interessanterweise, Anknüpfung an unseren Beginn, in Bayreuth, in dem Richard-Wagner-Archiven, wo der Nachlass von Houston Stuart Chamberlain, hört sich sehr englisch an, war aber so ein germanophiler Englischstämmiger, der dann auch in Bayreuth lebte, mit den Wagners sehr befreundet war, und der hatte einen intensiven Briefwechsel mit Prinz Max von Baden. Und das ist deshalb interessant, weil Houston Stuart Chamberlain einer der radikalsten, intensivsten Propagierer des Antisemitismus war, und Prinz Max von Baden ihm in diesen Briefen eben voll zustimmte. Er war eben nicht der auch von Golomann gefeierte liberale Fürst und Philanthrop, sondern eben ein Imperialist und ein Antisemit. Ich hoffe, ich finde jetzt die kurzen Ausschnitte aus einem Artikel in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte von 2004, wo diese Briefe, die man da entdeckt hatte, kommentiert werden. Der Prinz beklagt einen Mangel an Spiritualität in der deutschen Gesellschaft und sah in Chamberlains Arbeiten die perfekte Vereinigung von rationalem Denken und Empfinden, weil das Empfinden ist ja bei den Deutschen das Wichtigste, diese kaltrationalen Franzosen oder Engländer oder diese rein oberflächlichen US-Amerikaner. Dagegen hatte man ja was, zum Beispiel der Prinz. Wichtiger jedoch als der Einfluss auf seinen Schreibstil war, dass Max die antisemitische Komponente im Werk und in den Briefen Chamberlains von Anfang an akzeptierte und sich nie gegen die unflätigen Judenbeschimpfungen seines Freundes verwahrte. Das erste überlieferte Geschenk des Schriftstellers an den Prinzen war das Buch »Arische Weltanschauung«, ein Thema, das die beiden während der nächsten Jahre immer wieder beschäftigen sollte. Offener und verdeckter Antisemitismus hatte in Bayreuth die Funktion eines kulturellen Codes, dem auch Max von Baden gehorchte. Im dritten Kriegsjahr schrieb der Prinz an Chamberlain: »Auch die Gefahr der Verjudung ist mir gegenwärtig. Sie werden lachen, wenn Sie hören, dass ich nicht nur mit dem Kanzler darüber gesprochen habe, sondern auch eingehend mit Helferich, den ich weiß Gott nicht für einen Abrahamson, sondern nur für einen braven Pfälzer hielt, da er auch Pfälzer-Physiognomien hat. Nun sollte er auch Judenblut haben, wohin sie sich wenden und wohin sich retten.« Naja, Helferich war tatsächlich alles andere als ein Abrahamson, aber dieser Brief ist umso irritierender, schreiben Karin Urbach und Bernd Buchner hier, als Jahan der engste Berater des Prinzen jüdisch war. Im deutschen Adel war Antisemitismus nicht gerade unüblich, wie Stefan Malinowski jüngst gezeigt hat. Also das nochmal zu diesem Vorläufer des Antisemitismus und damit des Faschismus. das war am Ende des Ersten Weltkriegs. Danach, wie wir vorhin schon gehört haben, viele konnten dieses Ende, die dann im Krieg sozialisiert worden waren, nicht verwinden, haben sich dann den Wehrverbänden angeschlossen, haben sich den faschistischen Schlägertruppen später angeschlossen. Wir gehen jetzt nochmal musikalisch, ist jetzt ein bisschen ein Wechselbad immer zwischen den ernsten Themen und der ja ziemlich leichten Musik, aber Ralf Bendix hat 1961 einen Gigolo besungen, der es vermisst, dass er nicht mehr beim Militär ist. Also Ralf Bendix. Radio Attac auf Radio Luxemburg, hätte ich fast gesagt, in Kindheitserinnerung auf Radio Rüsselsheim. Ralf Bendix, ich gucke nochmal nach, es muss ja alles so seine Präzision haben. Das war von einer Schallplatte von 1959. Da besang er diesen armen Gigolo, der nicht mehr Husar sein konnte. Ja, den Militarismus voranbringen wollten alle, von denen wir bis jetzt gehört haben, Wagner, Walter Flex, Richard Strauss, weiß man es nicht so genau, hat es zumindest hingenommen und seine Karriere darunter gemacht. Einer, der das auf jeden Fall auch wollte, war Arthur Möller-Vandenbrugg. Das letzte Mal schon mal kurz erwähnt, so im Anschluss an Eduard Stadler, auch einer der konservativen Revolutionäre, der die antibolschewistische Liga gegründet hat mit Geld vom deutschen Kapital 1919. Man weiß nicht genau, ob mit 500 Millionen oder nur mit 50 Millionen, nur in Anführungszeichen, der dann die jungkonservativen Zeitschriften geführt hat, zum Teil das Gewissen und dann den Stahlhelm verknüpft mit der Deutschen Nationalen Volkspartei, die dann 1933 sich mit der NSDAP verbündet hat, vorher natürlich auch schon mit ihr in Kontakt war. Und Arthur Möller-Vandenbrugg hat mit ihm zusammengearbeitet, hat für seine Zeitschriften auch geschrieben und ist bis heute ein Anknüpfungspunkt für Nationalkonservative, für Leute, die sich als konservative Revolutionäre verstehen.